Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ein bestimmter Song läuft im Radio und auf einmal ist man in einer anderen Zeit. Musik kann einen wie Prousts Madeleine auf eine Zeitreise schicken und daran erinnert der amerikanische Musikkritiker und Kulturhistoriker Jeremy Eichler in seinem Buch Das Echo der Zeit, die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege. Es geht darin um vier Komponisten, die auf besondere Weise die historische Erfahrung ihrer Zeit verarbeitet haben. Richard Strauss, Arnold Schönberg, Dmitri Schostakowitsch und Benjamin Britten. Ein ganz vielschichtiges, lebendiges Panorama und gerade ist Jeremy Eichler mit seinem Buch hier in Deutschland auf Lesereise und dabei hat er auch uns besucht. Hello, welcome Mr. Eichler, nice to have you here.
Thank you so much for having me.
Sie sind ja nicht nur Musikkritiker, sondern auch Historiker und haben in diesem Buch versucht, beides zusammenzubringen. Also die Idee, durch die Musik, die ja sonst eher so im Hintergrund der großen Geschichte zu hören ist, also durch die Musik hindurch auf die Geschichte zu schauen, beziehungsweise da so eine Wechselwirkung herzustellen. Was passiert denn, wenn wir, wie Sie schreiben, die Vergangenheit mit den Ohren der Musik hören?
Yes, I think that in some ways we understand on a very deep personal level this connection between music and memory.
Jeder empfindet Musik ja als etwas sehr Persönliches. Beispielsweise wir sitzen im Auto, wir hören ein Lied und wir fühlen uns zurücktransportiert in unsere Kindheit. Das kennt man. Ich versuche jetzt mit diesem Buch noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, dass nicht nur wir uns erinnern und wir Musik hören, sondern auch die Musik erinnert sich an uns. Die Musik kristallisiert sozusagen etwas, was man in Worten gar nicht beschreiben kann, was aber wie ein Echo aus vergangenen Zeiten in uns nachhallt. Und damit schafft Musik dann auch wieder ganz andere Erinnerungen und auch erinnert an eine ganz andere Zeit.
Especially if we are listening in this way to hear these echoes of the past times.
Ist das auch das, was Sie mit dem Begriff Deep Listening meinen? Was heißt denn Deep Listening?
The composer Paul Hindemith said that
Paul Hindemith hat einmal gesagt, dass Musik eigentlich nur sinnloser Krach ist und erst in dem Moment, wo es auf Ohren trifft, die empfangbar für diese Musik sind, erfüllt es einen gewissen Zweck. Und dieses Deep Listening, also dieses tiefere Hören, das ermöglicht uns, diese Echos aus der Vergangenheit überhaupt wahrzunehmen. Und das ist kein passiver Prozess, sondern das ist etwas sehr Aktives, weil wir dann plötzlich in der Lage sind, diese Geschichten, die die Musik evoziert, auch wirklich wahrzunehmen. Aber man muss sich auch aktiv damit befassen. Und von daher ist es vergleichbar wie mit einer Komposition, die eigentlich nur aus Noten besteht, die aber erst dann einen Sinn bekommt, wenn ein Komponist diese Noten sozusagen sich angeeignet hat. Also das ist das, was ich unter Deep Listening verstehe.
It's only this sound that's empty reaching the ears. What I was trying to say was that
der Sänger ist derjenige, der es erst schafft, dass die Noten, die auf dem Papier sind, dann auch wirklich lebendig werden. Ohne den Sänger sind diese Noten bedeutungslos. Und ähnlich ist es mit dem tieferen Hören, mit dem Deep Listening. Nur wenn wir das können, dann verstehen wir diese Echos aus der Vergangenheit auch in uns wahrzunehmen.
In other words, it's not about the Komponist, but about actually the performer.
Jetzt haben Sie ja kein musiktheoretisches Buch geschrieben, wo es um nur diese Fragen geht, sondern Sie haben das ja ganz konkret an vier Komponisten und innerhalb eines historischen Zeitraums sich angesehen. Das ist einmal Schönbergs Survivor from Warschau, es ist Strauss Metamorphosen, Schostakowitschs Babi-Yar-Sinfonie und Britten's War Requiem. Warum haben Sie gerade diese Werke ausgesucht? Wie ist das entstanden?
So these are four of the most important musical memorials of the 20th century.
Nun, es sind vier sehr wichtige Musiken, die an das 20. Jahrhundert erinnern. Und ich hätte viele Arbeiten heranziehen können, damit etwas mit der Erinnerung durch Musik passiert. Aber ich habe mich genau auf diese vier Arbeiten konzentriert, weil das ist Musik, die auch in die sozialgeschichtliche Erinnerung eingegangen ist. Und normalerweise, wenn man über einen Krieg reflektiert, wenn man sich anschaut, was nach dem Krieg an Künsten reflektiert worden ist, dann hat man sich beispielsweise auf Architektur, auf Kino, auf Poesie, auf Literatur konzentriert. Aber niemand hat wirklich versucht, das durch die Musik zu verstehen. Also versuche ich sozusagen die Erinnerung, die Nachkriegserinnerung, auch durch die Musik und die Musik als Kunstform zu etablieren, dass man sich auch mithilfe der Musik wieder erinnern kann. Beispielsweise Benjamin Britten, als War Requiem aufgeführt wurde, da ging es nicht nur um die Musik, sondern es ging auch um die historische Frage, wie wollen wir uns an so ein traumatisches Ereignis erinnern oder aber es vergessen? Und diese vier Premieren, dieser vier Werke waren daher wie Schlüssellöcher, durch die man hindurchgeschaut hat. Und wenn man durchs Schlüsselloch schaut, dann erweitert sich sozusagen so langsam auch der Blick.
Performances become like these keyholes that we can look through as readers to see a much wider vista of history and memory. Maybe I can just add and I could amplify this point by saying.
Und da kann man vielleicht noch hinzufügen, dass durch diese Uraufführungen damals, ja, wir auch einen sehr guten Einblick bekommen, was das mit der kollektiven Erinnerung gemacht hat.
In this early post-war period.
Dann lassen Sie uns doch mal konkret durch so ein Schlüsselloch schauen. Also zum Beispiel fand ich sehr faszinierend Arnold Schönberg, der 1947, da wurde in New York gerade der Grundstein für das erste Mahnmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden gelegt. Und da schrieb er im Exil in Los Angeles, ein Überlebender von Warschau. Also ein Stück, das sich mit dem Holocaust beschäftigt, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Aber der Auftraggeber wollte es dann gar nicht spielen. Warum? Was war so verstörend an diesem Stück?
It's interesting because I ask my readers to journey with me to these times, to these places.
Ich versuche ja mit meinem Buch den Leser auch mitzunehmen an diese Orte der Erinnerung und auch zurückzubringen in diese Zeit, in der das stattgefunden hat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Stück zu einer Zeit komponiert worden ist, wo man noch ganz anders mit dem Holocaust umgegangen ist, wo es, wie Sie schon sagten, den Begriff zum Beispiel noch gar nicht gibt. Heute haben wir beispielsweise ganz viele Bücher, es gibt Filme, auch so einen ikonischen Film wie Schindlers Liste von Steven Spielberg. Aber all das gab es damals noch nicht. Das war damals überhaupt kein Teil der öffentlichen Diskussion. Man redete überhaupt nicht über den Judenmord. Und es gab ganz viele Gründe, und das versuche ich in meinem Buch auch zu erklären, warum verschiedene Staaten ein Interesse daran hatten, das auch nicht näher zu thematisieren zu gewissen Zeiten. Und die USA beispielsweise hat ihre eigenen Gründe, daran nicht erinnern zu wollen. Bücher wie zum Beispiel von Eli Wiesel oder Elie Wiesel, Nacht oder auch die Erinnerung von Primo Levi, die fanden damals in den USA überhaupt keine Verleger. Diese Bücher sind gar nicht verlegt worden. Und es gab eben auch überhaupt noch gar kein Mahnmal, was an den Judenmord in irgendeiner Weise erinnerte. Und nun schreibt Schönberg ein 7 Minuten langes Stück und da taucht ein Erzähler auf mit einer Sprechstimme. Und er sagt sehr schockierende Dinge. Er berichtet von einer Gruppe Juden, die in einem Konzentrationslager aufgeweckt werden, geschlagen werden und in die Gaskammer müssen. Und das wird sehr explizit und auch sehr präzise berichtet, nicht durch die abstrakte Sprache der Musik, sondern eben durch eine Sprechstimme. Und der Auftraggeber war Serge Krusewitzki, der gleichzeitig auch das Boston Symphony Orchestra geleitet hat. Und er stand für eine Tendenz der Musik. Er wollte nach dem Krieg das Schöne der Musik betonen. Er wollte das Menschliche, die Menschlichkeit wieder herausarbeiten. Und Schönberg hat das eben genau das Gegenteil letztendlich getan. Ähnlich wie Picasso in Guernica. Er zeigt die Barbarei und er rückt sie in den Rahmen seiner Kunst. Und er zeigt eben auch die Gewalt. Aber das passte eben nicht, dass man diesen Schmerz eben auch in der Musik spürt, dass man die Gewalt spürt. Und das passte Krusewitzki nicht. Und dadurch ist dieses Stück damals dann in den USA nicht aufgeführt worden, sondern an einem anderen Ort, aber dazu kommen wir später.
And this made it shocking for its time and also for Krusewitzki unplayable. So the work had no one to champion it in the US. And that's where it ends up in a fascinating place, which maybe we can talk more about.
Ja, dieser andere Ort, der ist ganz faszinierend. Mögen Sie das mal noch erzählen, wo das Stück dann tatsächlich uraufgeführt wurde?
There was a violinist and violist named Kurt Frederick, who was a Viennese Jewish man who had fled Vienna on the eve of the Anschluss.
Es gab einen Wiener Jude, Kurt Frederick, der nach dem Anschluss 1938 geflohen war aus Österreich und sich in Albuquerque in New Mexico niedergelassen hatte. Und der spielte zusammen mit einem Amateurorchester. Da waren Sekretärinnen dabei, da waren von der Eisenbahn Ingenieure dabei, also ganz normale Menschen. Und er wendet sich an Schönberg, weil er gehört hat, dass es dieses Stück gibt, und bittet ihn, ob er ihm vielleicht die Partitur schicken könnte, weil er würde das gerne aufführen. Und Schönberg sagt ihm, ich kann Ihnen gerne die Noten schicken, aber sie müssen wirklich eine echte Aufführung erschaffen, kreieren. Und er ist sehr, sehr verwundert, Frederick, und fragt, wieso ist dieses Stück etwa noch nie aufgeführt worden? Und Schönberg bestätigt ihm das. Und nun weiß Frederick, dass er sozusagen in Albuquerque im Südwesten der USA eine Weltpremiere haben wird. Und das wird eben mit einem Amateurorchester aufgeführt in einer Turnhalle der Universität, die manchmal noch nach Schweiß der Sportler riecht, also an einem ganz ungewöhnlichen Ort. Und es sind Cowboys, die dann im Chor singen, weil gegen Ende des Stücks gibt es einen männlichen Chor, der ein jüdisches Gebet singt. Und das wird auch in dieser typischen Schönbergschen Zwölftonmusik eben dargebracht. Und Korrespondenten aus den gesamten USA kommen, um sich diese so ungewöhnliche Weltpremiere anzuschauen. Und das ist, ich habe es so genannt in meinem Buch, das ist wie Sachertorte im Rodeo. So in etwa ist es, wenn Schönberg dann in Albuquerque erstmalig aufgeführt wird. Aber es ist ein ungewöhnliches Beispiel für eine ganz frühe Erinnerung durch Musik nach dem Krieg.
So this was in a way a really fascinating story of war memory and these very unusual ways that it unfolded in the early post-war period.
Jeremy Eichler, Ihr Buch ist sehr, sehr dicht und reich. Es sind ganz viele auch beeindruckende Geschichten und Anekdoten auch aus der Zeitgeschichte darin. Wir können da nur ganz einzelne Momente herausgreifen. Sie haben auch viele Reisen gemacht, nehme ich an, und lange, lange recherchiert. Gibt es denn trotzdem so einen Kern, der am Ende dieser langen Reise durch dieses Thema für Sie bleibt? Wie so ein Glutkern davon? Was würden Sie sagen?
I wrote this very much aware of our own moment today, living through what we could call the twilight of living memory.
Also wir müssen uns eigentlich bewusst sein, dass wir heute in einer Epoche leben, die wie so ein Zwielicht der erlebten Erinnerung wirkt. Und trotzdem ist vieles am Verschwinden. Auf der einen Seite gehen wir fast unter an einer Fülle von Informationen über die Vergangenheit. Wir verfügen über so viele Informationen wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das sind Archive, das ist Wikipedia. Man kann heutzutage auch mit seinem Smartphone sich die Ruinen von Pompeji anschauen, dabei im Pyjama sitzen und sich ganz schnell in andere Zeiten zurückbeamen wie in das alte Japan. Und trotzdem fehlt uns die Möglichkeit, eine tiefere Beziehung zu diesen Epochen einzugehen, weil wir sie nicht fühlen. Und ich glaube, dass Kultur im Allgemeinen und Musik im Speziellen so eine Brücke zur Vergangenheit schlagen kann, indem man auch fühlt, was damals geschehen ist, indem man diese Erinnerung an frühere Zeiten eben auch fühlen kann. Und diese Erinnerung, die kann uns dann ermöglichen, als Gesellschaft die richtigen Lehren daraus zu ziehen für die Zukunft.
So that we as a society can make good choices about our own future.
Jeremy Eichler, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you very much for being here and for this conversation.
Thank you so much for having me. Really a pleasure to speak with you today.
Und ganz vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Das Buch Das Echo der Zeit, die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege ist bei Klett-Cotta erschienen. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat es Dieter Fuchs und es kostet 32 €.